Ich freue mich, darf ich auch noch mal da vorne stehen und euch alle sehen. Ich habe euch schon fast vermisst. Ich darf heute zur Breaking News Serie über das Markus-Evangelium etwas erzählen. Ich bin noch ein bisschen verhältet, aber das macht nichts. Wir sind im Markus-Evangelium und befassen uns momentan mit der ersten Hälfte von dem Markus-Evangelium. Und wir haben in den letzten Wochen schon einige Sachen gehört dazu. Wir haben zum Beispiel schon gelernt, dass im Vergleich zu den anderen Evangelien der Markus recht kurz, recht geschwind, recht sachlich schreibt und dass es auch vielleicht ein bisschen unpersönlich teilweise einem vorkommt im Vergleich zum Johannesevangelium zum Beispiel. Das ist, weil der Markus nicht so sehr beschreibt, was er denkt oder wie er es erlebt, sondern vielmehr beschreibt er, was Jesus sagt und was Jesus macht. Darum ist es ein recht geschwind sachliches Evangelium. Und wir sind in der ersten Hälfte momentan mit der Gemeinde. Und der Paul hat uns schon gezeigt, dass die erste Hälfte in drei Akten aufgebaut ist. Im ersten geht es um die königliche Autorität, im zweiten um die Spaltung von Israel, im dritten um die wachsende Mission von Christus. Und mit all diesen Sachen merkt man irgendwann, hey, der Jesus, der hier anfängt zu reden und wirken und irritieren, der wird irgendwann mal müssen leiden. Und das kommt dann in den nächsten Wochen noch, bis wir dann an Ostern bei der Kreuzigung und Auferstehung landet. Heute sind wir aber hier im zweiten Akt, einfach, dass ihr ein bisschen wisst, wo wir uns gerade befinden. Und wir werden uns heute anschauen, hey, was hat es denn für Reaktionen gegeben in der Gesellschaft auf das Reden und Wirken von dem Jesus? Der Jesus hat ein bisschen irritiert mit seiner Art. Der Jesus hat nicht so ganz ins Konzept gepasst von allen Leuten. Und ich habe heute ein paar Geschichten mitgebracht, wo wir uns werdet anschauen, was es für positive und auch negative Reaktionen gegeben hat. Und gerade bei den negativen Reaktionen merken wir, hey, da ist ein Konflikt entstanden. Und am Anfang von dem Markus-Evangelium haben wir 5 kontroverse Geschichten. Die erste hat der Paul vor 2 Wochen gebracht. Das ist die Geschichte vom Heiligen von einem Gelähmten gewesen. Und was man da merkt, ist, da hat der Konflikt angefangen. Da hat Jesus erst mal ein bisschen irritiert und es hat der Schriftgelehrte, der Führer von Israel, nicht so ganz passt. Und wir werden heute sehen, wie sich mit jeder Situation, mit jeder Geschichte, sich der Konflikt ein bisschen mehr zuspitzt. Und dass wir das Ganze ein bisschen besser verstehen, müssen wir auch verstehen, hey, so ein Konflikt, der kommt eigentlich nicht zustande aus einer Aussage oder aus einer Situation, oder? Denkt mal an den letzten grossen Streit, den ihr gehabt habt, der so richtig geknallt hat. Vielleicht war es eine kleine Sache, die das dann ausgelöst hat, dass der Konflikt eskaliert ist. Aber zu 90% würde ich sagen, es sind meistens kleine Sachen, die sich immer mehr und mehr aufstauen, bis dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo es fast überläuft und dann knallt. Und das ist passiert zwischen Jesus und der religiösen Schriftgelehrte, der Pharisäer. Und das wenn wir uns jetzt anschauen. Die erste Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, ist die vom Ruf vom Steuerbetreiber Levi. Und wir lesen hier im Markus-Evangelium. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Also der Jesus hat Leute in die Nachfolge gerufen damals. Das ist nicht irgendwie per Einschreibeverfahren oder Bewerbung geschehen. Er hat Leute gerufen. Und was so schockierend an dieser Situation ist, ist, dass er genau den Levi gerufen hat. Weil wer war der Levi? Der Levi war ein Zöllner. Das war ein Steuereintreiber. Und die sind eh noch ein bisschen verhasst gewesen, weil die haben als Betrüger und Verräter gelten. Und der Jesus ruft nicht nur so jemand, nein, er setzt sogar noch einen drauf, weil der Levi hat ihn dann heim eingeladen, um mit ihm zu essen. Und der Jesus nimmt die Einladung an und geht mit dem heim und isst mit ihm. Und dann sind wir an einem Punkt, wo nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten ein bisschen verwundert sind. Wir lesen, dass auch die Jüngeren sich da fragen, hä, wieso hätte Jesus Gemeinschaft mit solchen Leuten, mit Sündern? Ich habe am Anfang gesagt, wir schauen heute, wie die Gesellschaft reagiert hat, wie die Jünger, wie die Pharisäer reagiert haben. Es ist aber auch spannend für uns mal zu schauen, hey, wie hat denn der Jesus reagiert in diesen Sachen? Weil der Jesus, und ich glaube, wir können uns dort wie in allem ein Vorbild einnehmen, der Jesus ist dem Konflikt nicht aus dem Weg gegangen. Der ist nicht dem ausgewichen, so wie ich es gerne mache. Ich bin sehr konfrontationsscheuch. Gibt es irgendwer, der noch so harmoniebedürftig ist und Konflikt ganz schnell? Ah, danke, meine Leute sind da super. Nein, der Jesus macht das nicht. Er stellt den Konflikt in den Mittelpunkt, lenkt Aufmerksamkeit drauf. Ich glaube, dass es auch gesund ist, aber das ist auch ein bisschen outside of my comfort zone, vielleicht bei euch auch. Aber da dürfen wir von ihm lernen. Und jetzt in dem ersten Beispiel schauen wir mal an, wie hat der Jesus das gemacht? Wir lesen dann später, dass Jesus das mitbekommen hat und er sagt, als Antwort auf die Frage, warum hat der Gemeinschaft mit den Sündern, sagt Jesus, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Da Jesus sagt, hey, dir, wo ein Arzt braucht, er beschreibt sich da in dem Bild als Arzt, als jemand, der Heilung bringt. Die, die der Arzt brauchen, sind doch die, denen es schlecht geht, die vielleicht auch Schlechtes machen, weil sie Schlechtes erlebt haben. Es sind die Sünder, die Heilung brauchen. Und gerade in Bezug darauf, dass er den Levi gerufen hat in die Nachfolge, wo ein Sünder war, sagt er, hey, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen. Und wer ist mit diesen Gerechten gemeint? Das sind die Selbstgerechten. Das sind die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die gesagt haben, hey, wir sind die Guten, wir haben ja alle Gebote. Und so etwa wie der Levi, der ist ein Schlechter, der ist ein Sünder. Aber Schriftgelehrte haben, du glaubst nicht, checkert, dass sie eigentlich auch in einer Not sind und auch Sünder sind. Wir sind alle seit dem Sündenfall nicht mehr perfekt, weiss nicht, ob wir es auch sonst gewesen wären, aber wir machen alle immer wieder Fehler und wir sind alle darauf angewiesen, dass wir eine Lösung brauchen und dass wir da eine Not haben, weil wir halt auch Sünder sind. Und der Jesus, am Anfang von seiner Zeit, wo er angefangen hat, reden und wirken, das lesen wir auch in einem anderen Evangelium, im Matthäus-Evangelium, hat am Anfang, wo er angefangen hat zu predigen, gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Tut Buße. Das ist einfach ein Ruf, zum sagen, hey, wir müssen umkehren von unserer sündigen Natur. Wir müssen Buße tun und wir sind angewiesen auf die Erlösung von Jesus. Das Problem ist, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, haben sich als gerecht angesehen, weil sie ja auf die Gesetze geschaut haben und gesagt haben, ja, wir folgen ja die Gesetze. Und darum ist da der Konflikt, wo schon gestartet hat, ein bisschen genährt worden, weil sie haben zwei ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von der Situation. Die nächste Geschichte, die wir lesen, ist die Geschichte, die sich um die Frage vom Fasten dreht. Also es war eine Fastenzeit gewesen, und es war normal gewesen, dass man fastet. Und die Jünger von Jesus haben aber nicht gefastet. Die ihm nachgefolgt sind, haben da nicht mitgemacht. Und dann lesen wir, und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten. Sie kommen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger, aber fasten nicht? Also wir sehen, die Schriftgelehrten sind sehr aufs Gesetz, sehr auf die Schrift, auf das Gebot fokussiert gewesen und die haben da einfach den Verstoß von dem Gebot gesehen. Jesus ist dem aber nicht ausgewichen, sondern er hat darauf geantwortet und er hat für das eine Analogie gebraucht. Also wie ein Bild, ein Beispiel, ein Vergleich, eine Metapher. Und die Analogie, die er gebraucht hat, ist die Analogie von einer Hochzeit. Jetzt warum genau von einer Hochzeit? Das ist ein Fest gewesen, wo sie kennt haben zu dieser Zeit. Darum hat er das gebraucht. Sie wissen, wie das Fest funktioniert von einer Hochzeit. Und die Hochzeit ist nicht nur irgendein Fest gewesen. Die Hochzeit ist das grösste Fest im ersten Jahrhundert gewesen. Und was typisch gewesen ist bei dem Fest, ist, dass man halt nicht getrauert hat oder nicht gefastet hat. Die Hochzeit ist etwas, wo man gefeiert hat. Und Jesus braucht das Bild und antwortet auf die Frage, indem er sagt, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Wer ist der Bräutigam in dieser Antwort? Der Bräutigam ist Jesus. Wie können wir das verstehen, wenn wir jetzt die ganze Bibel mal anschauen? Dann erkennen wir, dass Jesus irgendwann das zweite Mal wird auf die Welt kommen oder wird zurückkommen. Und es wird beschrieben, dass wir als Christen, als Gemeinde, Christi Brut sind. Dass wir die Brut sind und Jesus ist der Bräutigam. Jetzt beim ersten Kommen von Jesus ist er ja da, aber auch anwesend. Und das heisst, wir können es ein bisschen verstehen, als wäre so ein messianisches Festmahl hätte gestartet. Messianisch heisst Retter, Jesus ist der Retter, der gekommen ist. Und mit seinem ersten Kommen hat das Fest gestartet. Und er als Bräutigam ist ja da anwesend. Und darum tun die Jünger nicht fasten, weil der Bräutigam ist ja gerade dabei. Etwas, was wir unbedingt verstehen bei diesem Beispiel und auch beim ersten Kommen von Jesus allgemein ist, er ist nicht gekommen und hat eine Reformbewegung vom Judentum gemacht. Er hat nicht einfach das aus dem Alten Testament genommen und ein bisschen neu umbastelt. Im Alten Testament lesen wir vom ersten Bund, vom Bund, wo Gott mit seinem Volk hat. Und Jesus macht nicht eine neue Version aus dem. Er macht nicht eine Version 2.0. Nein, was mit Jesus passiert ist, ist, dass ein neues Zeitalter angefangen hat. Ein Zeitalter von der Erlösung. Und Pharisäer sind aber so aufs Gesetz und so auf die Schrift fokussiert, dass sie einfach den Verstoß sehen. Sie sehen nicht in der Analogie, dass, hey, der Bräutigam ist doch gerade anwesend. Und so wird der Konflikt mehr und mehr gesteigert. Es wird mehr und mehr Öl ins Feuer gegossen und es wird immer schlimmer. In der nächsten Geschichte geht es darum, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Wir lesen, und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm, sieh, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist. Also wir sind ein bisschen geschwind unterwegs. Das Markus-Evangelium ist ein bisschen zackig. Situation ist, Jesus und seine Homies sind unterwegs, laufen durchs Feld und tun unterwegs sich ein bisschen einen Snack pflücken. Das ist damals erlaubt gewesen. Das ist wichtig zum Wissen, das verstehen wir vielleicht nicht, wenn man einfach die Bibel aufschlagen und ein bisschen einfach lesen, aber wenn man den Kontext weiss, hey, im Alten Testament hat es ein Gesetz gegeben, wo das erlaubt hat, dann checken wir, hey, der Vorwurf, der hier von den Schriftgelehrten ist, das ist nicht der Diebstahl. Es geht nicht darum, dass sie etwas mitgenommen haben, sondern der Vorwurf ist, hey, die haben ja geschafft, die haben ja etwas gemacht am Sabbat. Am Sabbat, wo man soll ruhen. Und Jesus überkommt es mit und antwortet natürlich, er geht nicht aus dem Konflikt aus dem Weg. Und er sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Okay, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend. Wir werden uns das jetzt anschauen. Was Jesus da sagt, ist, hey, der Mensch ist nicht geschaffen, um das Verbot vom am Sonntag etwas zu machen, heben. Nein, den Sonntag brauchen wir, die Ruhe brauchen wir. Ich habe vor 2 Wochen eine Situation gehabt und ich bin dort auch schon an dieser Predigt gesessen und das hat mir so einen Aha-Moment gegeben und mir geholfen, das Gebot oder die Situation besser zu verstehen. Und zwar habe ich mich vor 2 Wochen in einem Fitnessstudio angemeldet und dann hat die Trainerin gesagt, hey, Deborah, voll cool, was ist denn so dein Hauptziel? Was willst du vor allem erreichen? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich will nicht abnehmen, ich will zunehmen und ich würde gerne ein bisschen Muskeln aufbauen, ein bisschen mehr Kraft haben, mich ein bisschen stärker und fitter einfach fühlen und habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass sie jetzt kommt mit, hey, okay, jetzt mache ich dir einen Trainingsplan, jetzt musst du jeden Tag deine Liegestütze machen, jeden Tag deine Sit-Ups, ne? Und was mich dann aber auch ein bisschen irritiert hat und meine spannend gefunden habe, ist, dass sie gesagt hat, okay, es ist ganz wichtig, wenn du auf Krafttraining und auf Muskelaufbau ziehst, dann ist es wichtig, dass du einen Tag hast, wo du trainierst Und dass du dann einen Rest Day hast, einen Ruhetag, einen Pausetag. Weil unser Körper funktioniert so, dass wenn wir trainiert haben, der Muskel erst dann wirklich anfängt zu wachsen, wenn er Zeit hat, um sich regenerieren. Das heißt, der Pausetag, der Prozess an dem Tag, wo unser Muskel sich regeneriert, ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich Kraft überkomme, wo ich stärker werde. Und da hat mir geholfen zum checken, hey, es geht doch nicht ums Verbot von, hey, du darfst am Sonntag nicht arbeiten und das ist das Gesetz, sondern Gott, der Schöpfer, der uns geschaffen hat, weiß ja am besten, wie wir funktionieren. Und die Gebote, die er uns gibt, sind gut für uns, weil sie uns wie den Weg zum Leben zeigen. Sie sind wie so ein Wegweiser. Und dass wir am Sabbat, einmal in der Woche, einen Tag zum Ruhe brauchen, ist, wie wir durch das dann wieder Kraft bekommen. Also es geht nicht so ums Verbot, wie die Pharisäer denken, okay, es geht darum, dass du die Regeln vom Verbot hältst, sondern das ist für uns geschaffen, dass es uns gut geht. Und das heißt nicht, dass wir jetzt einfach alle Gebote können, uns umdrüllen, weil sie ja für uns geschaffen sind. Nein, der Einzige, der die Gebote verändern kann oder wo über diesen Gebot steht, ist ja der, der sie gemacht hat. Ist Gott. Und Jesus ist ja auch Mensch und Gott gewesen. Und darum lesen wir hier, der Sohn des Menschen, der ist von Jesus dreht, der ist auch Herr des Sabbats. Ja, Schriftgelehrte haben das wieder anders interpretiert, haben es nicht gecheckt, was Jesus da sagt mit der Antwort. Und der Konflikt wird schlimmer und schlimmer. Und jetzt kommt die letzte Situation, wo man merkt, hey, jetzt eskaliert es langsam. Und zwar ist Jesus, das lesen wir direkt im Anschluss an die Geschichte, ist in eine Synagoge gegangen, in den Gottesdienst, in das Gemeindehaus. Und dort ist ein Mann gewesen. Und wir lesen, und dort war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heiligen würde, damit sie ihn anklagen konnten. Da haben wir einen Switch. Wir merken, am Anfang hätte Jesus mit seiner Art ein bisschen irritiert und es hätte der Konflikt gestartet. Der Jesus hat aber nicht böswillig in den Konflikt investiert. Der hat einfach in seiner Autorität gewirkt. Und jetzt merken wir beim Switch, dass die Schriftgelehrten anfangen investieren in den Konflikt bösartig, weil sie wollen ihn anklagen. Sie lauern ihm auf. Sie schauen, hey, wie können wir dem eine Falle stellen? Wie können wir ihn überkommen, dass er schuldig ist? Und Jesus überkommt es mit. Er lenkt Fokus auf den Konflikt. Er bringt den Mann in die Mitte. Und er sagt, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Das Leben zu retten oder zu töten? Und sie schwiegen. Jesus hat wieder geantwortet auf den Konflikt, ist darauf eingegangen. Und die Antwort besteht aus zwei Abschnitten. Einmal aus dem, hey, ist es erlaubt, Gutes oder Böses zu tun? Und dann aus dem Teil, hey, ist es erlaubt, zum Retten oder Töten? Der erste Teil mit dem, hey, ist es erlaubt, Gutes oder Böses zu tun? Das ist der Teil, der auf den Mann mit der verdorrten Hand sich bezieht. Weil der Jesus hat ja die Fähigkeit haben, zum dem Mann heilen. Und das wäre ja etwas Gutes gewesen. Das wäre ja ganz im Sinne von dem Bild vom Arzt oder im Sinne von der Mission von Jesus Christus gewesen. Und es wäre ja eigentlich eher böse, wenn Jesus dann am Sonntag sagt, nein, ich habe das, aber ich mache das nicht. Das würde ja auch dem Ganzen ein bisschen widersprechen. Der zweite Teil von der Antwort, ist es erlaubt zum Retten oder zum Töten, betrifft aber nicht mehr den Mann, weil der hat zwar eine verkrümmte Hand oder eine Hand, die nicht funktioniert, aber er ist ja nicht gerade im Sterben. Er ist nicht bedroht mit seinem Leben. Darum ist die Frage, hey, auf wen bezieht sich die Sache? Es gibt doch gar niemanden, der gerade irgendwie in Lebensgefahr steht. Ja, auf den ersten Blick sieht das vielleicht so aus. Aber wenn man weiterlesen in der Geschichte, merken wir, die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Sie wollen ihn töten. Also der Konflikt eskaliert. Der Konflikt ist an einem Punkt, wo es ein Ausmaß angenommen hat, wo es um Leben und Tod geht. Und wir merken, hey, es ist nicht mehr gut mit Israel, wie es war. Es gibt solche Unterschiede und Reaktionen auf das, was Jesus gemacht hat, dass es dazu kommt, dass Israel sich aufteilt. Es hat Reaktionen gegeben, wo einige gesagt haben, hey, ich folge dir nach, ich werde ein Anhänger von dem Jesus. Und es hat Opposition gegeben, die gesagt hat, hey, wir stellen uns dem entgegen. Das ist ja Gotteslästerung, was er macht. Die haben ihm sogar vorgeworfen, er hätte seine Kraft von dunklen Mächten bekommen. Und so haben sich die zwei Parteien wie gegründet. Und wenn wir uns die Teilung und Spaltung von Israel anschauen und überlegen, hey, wie ist das genau gewesen? Ich weiß nicht, ob man genau sagen kann, hey, das ist der Zeitpunkt gewesen, wie so ein grosser Raum von dem Konflikt, der sich gesteigert hat, gegeben hat. Aber ich glaube, wir können sehen, dass es damit anfängt, dass Jesus aus all seinen Anhängern seine 12 Jünger ausgewählt hat. Und warum möchte ich auf das noch eingehen? Es ist signifikant, warum das 12 Jünger sind. Die Zahl 12. Wenn man an Israel denkt und uns anschaut, wie das im Alten Testament war, das Volk von Israel, dann sehen wir, hey, das sind die 12 Stämme gewesen. Und jetzt hier haben wir die Situation, dass Jesus 12 Jünger auswählt. Im Alten Testament hat es die 12 gegeben, wo Israel und das Volk sind, und es hat den Gott gegeben, der über ihnen war. Und spannend ist, dass Jesus nicht in diesen 12 inbegriffen ist. Es sind 12 und Jesus, weil Jesus ja Gott ist. Darum können wir das in gewisser Weise so verstehen und deuten, dass Jesus hier eine Erneuerung und eine Wiederherstellung vom Israel macht. Weil wie Israel jetzt ist, ist nicht mehr gut. Und das ist auch, warum wir unsere Serie mit dem Slogan «Es reicht» betitelt haben. Dass es reicht, hat eine zweifache Deutung. Einmal, weil Jesus sagt, hey, es ist nicht mehr gut, wie Israel ist. Es hat einen Zustand angenommen, wo es jetzt einfach langt, es reicht. Es muss sich etwas ändern. Es hat aber auch noch eine zweite Bedeutung. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, vielleicht haben es Lehrer gemerkt, dass er ist groß geschrieben von dem reicht. Und das reicht ist ja eigentlich ein Verb. Ja, wieso haben wir das gemacht? Das ist nicht unbewusst gewesen. Es ist nicht als Fehler, sondern es ist, weil es auch ums Reich von Gott geht. Mit dem Kommen von Jesus hat es angefangen, dass Gottes Reich auf die Erde kommt, dass Gottes Reich gebaut wird. Und das hat halt ganz viele kontroverse Reaktionen gegeben. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wer sich auf die Seite von Jesus gestellt hat, wer ihm nachgefolgt ist, dann merken wir, hey, das sind nicht die Gescheitsten gewesen, das sind nicht unbedingt die Wohlhabendsten gewesen, es ist nicht die Crème de la Crème gewesen, die Bestqualifiziertesten. Das sind, ich sage es mal in Anführungszeichen, ganz normale Leute wie du und ich gewesen. Das sind Handwerker gewesen, das sind Fischer gewesen, das sind Leute gewesen, die auch nicht immer verstanden haben, was Jesus gemacht hat, die auch ab und zu irritiert gewesen sind. Und Gott, Jesus, hat diese Leute genommen, um mit ihnen ans Ziel zu kommen und mit ihnen sein Reich zu bauen. Und ich glaube, Gott wird auch mit dir sein Reich bauen. Ich glaube auch, dass wenn du ihm nachfolgst, dass er dich wird gebrauchen. Ganz egal, was du bisher für ein Leben gelebt hast, was du für einen Job gehabt hast, was du für Fehler gemacht hast. Ich glaube, Gott wird uns gebrauchen. Und die Frage ist eher, ob wir uns gebrauchen lassen und ob wir auf den Ruf von ihm in die Nachfolge reagieren. Wir werden nächste Woche noch mehr von der Franziska hören in Bezug auf die Rolle der Jünger, was für ein Leben sie haben sollen leben, ein Leben von der Nachfolge, wo auch demonstriert wird. Aber etwas, wo ich sehr spannend und sehr ermutigend gefunden habe am Markus-Evangelium, ist, dass wir hier lesen, dass die Jünger auch nicht immer alles gecheckt haben. Die sind oft auch eher ein bisschen negativ beschrieben worden. Wir lesen, hey, die haben Jesus Fragen gestellt, die haben nicht verstanden, was er gemacht hat. Die sind auch irritiert gewesen wie die Schriftgelehrten, aber es hat einen grossen Unterschied gegeben. Und das ist, dass im Gegenteil zu den Pharisäern sind die Jünger trotz allen Schwankungen, trotz allen Fragen, sind sie auf der Seite von Jesus gestanden. Sie haben sich auf seine Seite gestellt und sich bewusst entschieden, ich will dem Jesus nachfolgen. Und wenn es ums Reich von Gott geht, ich glaube, dann müssen wir uns entscheiden. Dann gibt es keine Neutralität, kein Middle Ground, kein Graubereich. Es ist entweder, du glaubst an den Gott, du glaubst an Jesus, du willst ihm nachfolgen und du stellst dich auf seine Seite oder nicht. Und ich werde euch heute einfach dazu ermutigen, euch nochmal dieser Entscheidung bewusst zu machen. Vielleicht gehst du schon dein Leben lang mit Jesus und das ist klipp und klar. Dann darfst du im Lied, das wir jetzt nachher werden singen, einfach das nochmal bezeugen und Gott preisen für das, was er schon gemacht hat. Aber wenn du noch nicht auf dem Weg mit Jesus bist oder dir nicht ganz sicher bist, so, ja, ich glaube an Jesus, aber irgendwie ist es auch nicht immer so einfach, weil ich verstehe ihn nicht und es ist immer wieder schwierig, dann würde ich dich ermutigen, das festzumachen und dich bewusst auf seine Seite zu stellen und ihm nachzufolgen, weil das ist, worauf es ankommt, schlussendlich. Und ich glaube, dass er jeder von uns in seinem Reich haben will und jeder von uns will in seinem Reich gebrauchen.